Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Als noch geflogen wurde, was das Zeug hält, da konnte man auf den Buchungsseiten der Fluggesellschaften quasi live erleben, was dynamische Preisbildung in Online-Shops bedeutet. Nämlich Angebot und Nachfrage bestimmen sofort den Preis. Viel schneller als im echten Leben und mit noch einem Unterschied. Wie die Algorithmen die Preisbildung bestimmen und welche Daten dafür herangezogen werden, das wird wie ein Staatsgeheimnis behandelt. Und doch gibt es dabei Effekte, die offensichtlich sind und deshalb auch untersucht werden. Zum Beispiel der Preisaufschlag, den der Fahrdienst Uber an markanten Orten mit hoher Nachfrage und geringem Angebot kalkuliert. Den haben sich Wissenschaftler des Centers for Advancing Electronics an der TU Dresden genauer angesehen. Und im Fokus stand dabei ein besonderer Effekt, nämlich wie offenbar die Fahrer versuchen, den Preis durch künstliche Verknappung des Angebots in die Höhe zu treiben. Über den Sinn und Unsinn der Preisbildungsdynamik habe ich mit Malte Schröder von der TU Dresden gesprochen.
Die Dynamik hat den Sinn, dass die Plattformen damit versuchen, Angebot und Nachfrage auszugleichen. Das heißt also, wenn gerade viele Anfragen von Kunden da sind, zum Beispiel die wollen alle vom Bahnhof weg, aber nicht genug Fahrer da sind, dann werden bei Uber die Fahrten teurer und Kunden sollen ein paar Minuten warten oder Fahrer sollen angelockt werden, eben Kunden am Bahnhof zu bedienen und nicht woanders in der Stadt.
Sie hatte aber auch die Funktion, sicherlich einen möglichst optimalen Preis, also einen hohen Preis zu erzielen, den die Kunden noch bereit sind zu zahlen.
Das ist durchaus auch möglich. Laut Uber ist das natürlich die offizielle Ansage, wir wollen Angebot und Nachfrage ausgleichen. Das andere ist ein Nebeneffekt, der vermutlich gerne in Kauf genommen wird, sag ich mal.
Wie sieht denn konkret so ein Algorithmus dann aus, der eben halt Angebot und Nachfrage optimal handhaben soll?
Also der Preis für eine Fahrt bei Uber setzt sich im Prinzip aus zwei Teilen zusammen. Ein Teil ist ein Grundpreis, das ist eine Grundgebühr für eine Fahrt, die ist fix und dann Kosten für die Strecke und die Zeitdauer der Fahrt. Also sowas, was man von einer normalen Taxifahrt kennt als Preis. Und der zweite Teil ist eben die dynamische Preisanpassung, das Surge Pricing bei Uber. Und das ist ein Aufschlag auf den Grundpreis, der eben dann umso größer wird, je mehr die Nachfrage das Angebot übersteigt. Wie genau das berechnet wird, ist natürlich nicht bekannt.
Aber die Fahrer, am Beispiel jetzt von Uber, die Fahrer haben versucht, diese Preisbildungsdynamik zu stören, sie zu beeinflussen. Wie haben die das gemacht?
Genau, die Fahrer haben natürlich Einfluss darauf, weil die Fahrer die Angebotsseite sind. Und wenn die Fahrer alle ihre App ausschalten gleichzeitig, dann ist natürlich kein Angebot an Fahrern mehr da. Der Algorithmus denkt, es gibt keine Fahrer mehr und muss den Preis erhöhen. Und dann können die Fahrer die App wieder anschalten, online kommen, eine Fahrt akzeptieren und eine Fahrt eben für den höheren Preis bekommen, anstatt für den normalen niedrigeren Preis.
Wie muss man sich das konkret vorstellen? Weil letztendlich müssen sich ja die Fahrer in irgendeiner Weise synchronisieren und gleichzeitig sozusagen entscheiden, jetzt melde ich mich ab vom System, damit ich als Fahrer nicht verfügbar bin.
Das wurde ursprünglich letztes Jahr in den USA, in Washington berichtet. Insbesondere zum Beispiel an Flughäfen haben Überfahrer oft eigene Parkplätze. Und auf dem Parkplatz sind natürlich alle Fahrer zusammen und die Koordination ist vergleichsweise einfach. Da kann einfach an jeder Ecke ein Fahrer stehen. Die Fahrer wissen, wenn Flugzeuge ankommen, sagen dann, jetzt App ausmachen. Alle Fahrer auf dem Parkplatz machen mit. Und nach ein paar Minuten machen sie ihre App wieder an und akzeptieren die Fahrt von den Kunden, die gerade gelandet sind.
Auf der anderen Seite, wenn die Fahrer sich abmelden, dann bekommen sie ja auch keine Fahrten zugeteilt.
Genau, das ist das Risiko, wenn im Prinzip nicht alle Fahrer mitmachen. Also wenn man das mehr oder weniger zu zweit machen würde und ich mache meine App aus, aber sie nicht, dann haben natürlich sie den Vorteil, dass sie die Fahrt bekommen für vielleicht einen höheren Preis und ich dann leer ausgehe am Ende.
Letztendlich heißt das doch für jeden Fahrer, dass er dann wieder den optimalen Zeitpunkt finden muss, wieder einzuschalten, sich wieder als fahrbereit zu melden.
Die Fahrer auf dem Parkplatz natürlich, die kennen sich, die sprechen sich ab. Man merkt natürlich da auch, wenn einer online geht und eine Fahrt akzeptiert und dann sagen alle jetzt sofort online gehen. Also die sind synchronisiert. Unter Umständen, wo die Fahrer nicht alle am selben Ort sind, ist eine Absprache natürlich immer noch über App oder online in Foren möglich, aber nicht so einfach wie am Flughafenparkplatz.
Welche Folgen hat das denn für die Plattform, die ja eigentlich darauf setzt, dass ihre Algorithmen zumindest nicht gestört werden?
Die Folgen für die Plattform sind ein bisschen unklar. Einerseits natürlich, die Plattform verdient auch mehr, wenn der Preis hochgeht, weil sie eben immer noch einen bestimmten Anteil von dem Preis behält. Ansonsten kann das dazu führen, dass durch diese Taktik eben auch Kunden andere Verkehrsmittel wählen, wenn die zur Verfügung stehen.
Also bestehen da relativ viele Risiken in dieser Methode, die Preisbildung zu beeinflussen. Dennoch haben Sie festgestellt, dass man schon deutlich höhere Umsätze damit erzielen kann. Was haben Sie im Einzelnen feststellen können?
Genau, was wir gemacht haben, wir haben basierend auf den Berichten aus Washington uns die Preisdaten angeguckt und in Washington insbesondere abends sehr charakteristische Preisanstiege gesehen, kurzzeitig für nur ein paar Minuten, die zu diesen berichteten Preisanstiegen sehr gut passen. Und darauf basierend haben wir in anderen Städten auf der ganzen Welt nachgemessen und in vielen Städten ähnliches Verhalten gesehen, was zumindest ungefähr so aussieht wie in Washington. Und das bedeutet, dass in diesen Zeiten der Preis für eine Fahrt also sich gerne verdoppelt oder sogar verdreifacht, wenn die Fahrer ihre App ausmachen.
Auf der anderen Seite, wenn Fahrer zum Beispiel in Washington am Bahnhof stehen und gerade ein Zug einfällt, dann steigt natürlich auch die Nachfrage ganz natürlich an, weil der Zug sich quasi entleert und viele Leute eben halt nach Hause wollen.
Genau, das ist richtig. Wir haben das in Washington am Flughafen mit Ankunftszeiten von Flugzeugen und der Kapazität von den Flugzeugen verglichen und haben da keine große Korrelation, also keine Verbindung gefunden, dass die Preisanstiege immer dann passieren, wenn gerade viele Flugzeuge oder große Flugzeuge gelandet sind. Ob das in allen anderen Orten, die wir gemessen haben, auch so ist, können wir nicht exakt sagen. Dafür fehlt uns natürlich der Einblick in die wirklichen Nachfrage- und Angebotsdaten, also wie viele Nachfragen kamen, wie viele Fahrer gerade online waren. Und wir haben nur die Preisdaten, um eben rauszufinden, ob es passieren könnte oder nicht.
Wie sieht es denn auf der Seite der Kunden aus? Können die denn ähnlich auch in den Preisbildungsmechanismus eingreifen? Und wenn ja, wie?
Theoretisch sollten die Kunden das können. Praktisch gibt es ein paar Unterschiede. Und zwar, dieser Search-Preis geht eigentlich nur in eine Richtung, und zwar nach oben. Also ist ein Preisaufschlag. Das heißt, Kunden können nicht zu normalen Zeiten keine Anfragen stellen und den Preis billiger machen. Kunden könnten aber theoretisch zu Zeiten, wo dieser Search-Preis sowieso hoch ist, also zum Beispiel morgens oder nachmittags, wenn relativ viel Verkehr, relativ viel Stau ist, könnten Kunden theoretisch sich absprechen und sagen, wir stellen mal 5 Minuten alle keine Anfrage an über. Und dann sollte theoretisch der Preis runtergehen, wenn der Algorithmus so funktioniert, wie man sich das naiv vorstellt.
Voraussetzung wäre, dass die Kunden sich gegenseitig erkennen, ähnlich wie die Fahrer sich wahrscheinlich untereinander kennen, wenn sie da am Flughafen stehen oder am Bahnhof. Das ist natürlich bei den Kunden schwieriger.
Das ist bei den Kunden deutlich schwieriger, genau. Also da haben sie nicht den Vorteil, dass sie das wiederholt machen können. Da haben sie natürlich als ein Kunde, der mit den anderen nie oder wahrscheinlich nie wieder interagiert, einen viel größeren Anreiz zu sagen, nö, ich will meine Fahrt jetzt haben. Ich warte nicht keine 5 Minuten.
Die Wissenschaft beschäftigt sich mit diesem Phänomen, die TU Dresden tut das, dann ist ja davon auszugehen, dass auch Uber selbst sich damit beschäftigt und nach Wegen sucht, das abzustellen. Was können denn Plattformen gegen solche Art von Marktmanipulation überhaupt unternehmen?
Was genau Plattformen machen können, hängt also sehr stark auch davon ab, wie der Algorithmus wirklich funktioniert. Die Anreize für die Fahrer, das zu machen, bekommt man im Prinzip nie weg. Das ist dieselbe Idee wie Monopolbildung in normalen Märkten. Das ist immer effizienter. Was Uber machen kann oder was Uber wahrscheinlich auch macht, die haben natürlich viel mehr Daten, können also viel einfacher identifizieren, ob das passiert oder nicht. Und was Uber ganz konkret im Fall von Washington gemacht hat, nachdem das bekannt wurde, da haben sie eine Preisbegrenzung eingeführt, also dass der Preis nur noch um maximal $10 ansteigen kann. Das führt aber, wie gesagt, nicht dazu, dass die Fahrer keinen Anreiz mehr haben, sondern nur dazu, dass die Fahrer durch diese Taktik ein bisschen weniger mehr verdienen.
Das ist ja ein ganz konkretes Beispiel. Dennoch kann man davon ausgehen, dass sicherlich solche Marktstörungen auch bei anderen Plattformen stattfinden, die eine ähnliche Preisbildungsdynamik haben.
Das auf jeden Fall. Genau, die Anreize sind in allen diesen Fällen ähnlich. Beispiele für so andere sind uns nicht bekannt, aber offensichtlich andere Mobilitätsplattformen wie Lyft oder auch andere Online-Plattformen wie Amazon könnten ähnliche Effekte zeigen. Die Frage ist dabei immer, auf welchen Zeitskalen und wie groß Angebot und Nachfrage in diesen Fällen sind und wie stark so ein Effekt von diesem Surge-Pricing oder von diesen dynamischen Preisanpassungen sein kann.
Über Preisbildung bei Online-Dienstleistungsplattformen sprach ich mit Malte Schröder von der TU Dresden.